Liebe Geschwister, ich grüße Sie ganz herzlich. Manchmal stellt man sich ja noch so vor, dass vor 10 Jahren der Winrich Schäffbuch diese Werke geleitet hat, für den ich jetzt ein Stück auch Nachfolger sein darf. Dem hat man zum 50. Geburtstag eine Karikatur geschenkt. Da waren verschiedene Lebensabschnitte von ihm in einem Bild vereinigt. Und eins war: die Kanzel der Hofackergemeinde Winrich Schäffbuch steht drauf und sagt, meine Predigt hat heute nur 2 Punkte, weil ich muss 15 Uhr am Flughafen sein. Mir geht es heute auch ein bisschen so, ich fliege heute Abend nach Argentinien ab und bin in Gedanken schon irgendwie so auf dem Weg Richtung Bahnhof und Flughafen. Danke für diese schöne Begrüßung und Einführung und will Ihnen das einfach sagen, diese Arbeit von Hilfe für Brüder, Coworkers, christliche Fachkräfte, verbindet uns im Leib Christi weltweit. Und ich darf Ihnen sagen, vieles, vieles geht gut voran. Decio de Cavallo, er war einer von denen, die im Christustag im Stadion mitgesprochen haben. Er sammelt jetzt gerade in diesen Stunden in Lateinamerika alle Missionswerke und wir gehen dort mit hin, vor allen Dingen für die, die in der arabischen Welt arbeiten. Und für uns eher verborgen, für uns auch gar kein großes Thema, auch keins, was man nicht unbedingt in die IDEA oder woanders hindrucken will, dass es dort Geschwister aus Brasilien gibt, aus Chile gibt, aus Argentinien gibt, aus Puerto Rico gibt. Die gehen nach Libyen, die gehen nach Ägypten, die gehen nach Tunesien und machen dort im ganz kleinen Gemeindearbeit, oft als Zeltmacher, die würde man gar nicht Missionare nennen. Und das Reich Gottes wächst in kleinen Schritten. Und wenn Sie daran ein bisschen teilhaben wollen, einiges noch lesen wollen, hinten liegen ein paar von den Blättern, auch was, was Sie vielleicht in Ihre Familien tragen können. Wir bauen gerade was Viertes auf. Sie wissen vielleicht, wenn Ihre Kinder oder Neffen oder Enkel studieren, dass alle jetzt Praktika machen müssen. Und wir haben uns überlegt, dass wir Praktika anbilden bei unseren Partnern im Ausland. Haben jetzt die ersten 12 jungen Leute draußen, alles beginnt irgendwie mit 12, ne? Und da freue ich mich drüber, dass eben junge Leute im Studium diese 3 Monate mal nutzen können, gehen ins Ausland, nach Uganda, in eine Mädchenarbeit, wo man mit jungen, schwangeren Frauen arbeitet oder wo man mit Alkoholikern arbeitet, Leute, die Sozialpädagogik studieren. Und wir merken, dass das den jungen Leuten gut tut, eben auch dieses theoretische Wissen, was man sich in Ludwigsburg oder Karlsruhe oder in irgendwo Marburg aneignet, dann mal in der Praxis auszuprobieren und für sich selber auch zu merken, dass das große Begabungen sind, die man da vielleicht von Gott mitgegeben bekommen hat. Genau, das einfach nur kurz der Vorrede. In einem Leben, in dem wir alle miteinander unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob Sie das gerade vor uns gesungen, ganz bewusst gesungen haben, Strophe 2 von unserem ersten Lied. Ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Pilgrim ist jetzt schon ein Wort, wo ich sagen würde, die jungen Leute beim Pfingsttreffen würden vermuten, dass es Englisch ist, weil im Deutschen benutzt man das Wort wirklich nicht mehr. Und würden wahrscheinlich ganz schnell im Smartphone nachgucken, was das bedeutet, würden dann irgendwie auf Wanderer kommen. Und in den Gedanken wollte ich Sie heute ein Stück mit reinnehmen. Ich weiß nicht, wo Ihre Glaubenswanderung begonnen hat, wann das so war. Ich habe auch bewusst an die Schwestern gedacht, wie das wohl war, als man sich entschieden hat, hier einzutreten. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern. Für mich ist das gerade ganz spannend, weil ich dieses Jahr 10 Jahre lang die Leitung von Hilfe für Brüder habe. Und ich mir das nochmal, wie man heute auf Neudeutsch sagt, gegeben habe, wie das war, vor 10 Jahren mit 33 zu überlegen, ob man das tun soll und zu beten und Freunde zu fragen. Und seitdem ist man unterwegs in einem Werk, das, wie berichtet, wächst, aber natürlich auch seine Rückschläge hat. Leute krank werden, tolle Leute sterben, wo Leute aufhören mit dem gesegneten Dienst, weil sie sagen, ich kann es nicht mehr, wo Leute rausgenommen werden, weil sie kranke Eltern oder kranke Kinder haben. Jetzt gerade ganz tolle Leute in Kambodscha, die dieses Jahr zu Weihnachten zurückkommen müssen. Das Kind, das sie sich so sehr gewünscht haben, ist so massiv behindert, dass das einfach in Phnom Penh in Kambodscha nicht zu machen ist, dieses Kind gut zu betreuen. Sie müssen zurück nach Reutlingen. Tolle Leute mit einem wirklich gesegneten Dienst. Alle, die die Leute vor Ort erleben, sagen, wunderbar, was die bei CFI machen. Und werden rausgenommen, weil Gott dort kein gesundes Kind schenkt, wo er doch so oft gesunde Kinder schenkt. Und ich habe gedacht, ich gehe mit Ihnen ein Stück heute einfach durch die Bibel durch. Auch deshalb, weil eine der letzten Bibelstunden, die ich mir von hier angehört habe, die letzte Bibelstunde von Rolf Schäffbuch hier war. Und mich hat das sehr bewegt. Sie können sie ja immer nachhören hier, die können Sie sich wirklich nochmal nachhören. Die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber hören Sie sie sich nochmal an. Diese Frage, habe ich den vollen Ratschluss Gottes ausgebreitet? Habe ich das immer gemacht? Und das war für mich deshalb spannend, weil ich letzte Woche in der Hofacker-Gemeinde die Einsetzung vom Ulrich Schäffbuch, seinem Sohn, miterlebt habe und habe dann so gedacht, wie ist das? Du gehst als Pfarrer neu auf die Kanzel, bist neu in der Gemeinde. Die Hofacker-Gemeinde hat gerade in Friolzheim ihre Gemeindefreizeit dieses Wochenende. Man ist das erste Mal zusammen, Gemeinde und Pfarrer beschnuppern sich. Wo wird der Weg hinführen? Durch welche Spannungen wird es durchgehen? Und jetzt habe ich Ihnen ein bisschen Zeit gelassen, für sich zu überlegen, was war denn seit Ihrer Bekehrung, was war denn seit Ihrer Entscheidung, den Schwestern beizutreten, was war denn seit Ihrer Entscheidung, mit dem Herrn Jesus volle, ganze Sache zu machen? Ging es nur aufwärts oder gab es da auch die Rückschläge? Und ich habe mir den Weg unseres Herrn Jesus angehört. Ich höre zurzeit sehr viel Bibel. Das hilft, relativ große Flächen oder Stücke zu lesen. Unsere chinesischen Studenten, wenn sie an die Klostermühle gehen, dann sagen die immer, wir müssen dort Flächenlesen machen, wir müssen schnell viel lesen. Und ich bin jetzt mehrfach durchs Markus-Evangelium durchgeflogen und habe mich so gefragt, wie war das für den Herrn Jesus, diesen Weg zu gehen, unterwegs zu sein, auf einer Pilgerschaft. Und vielleicht haben Sie ja heute Losung gelesen. Und dann lesen Sie im Lehrtext für heute aus Johannes 3, Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ganz bekannter Satz, 3,16 können wir alle, 3,17 wissen wir auch. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Dabei bin ich hängen geblieben. Geschickt zu sein, also nicht im Sinn von schwäbisch geschickt zu sein, das habe ich hier mal später gelernt, dass geschickt hier eine ganz andere Bedeutung hat. Da war der Herr Jesus auch geschickt. Aber der Herr Jesus war geschickt, er war gesandt. Er war losgeschickt mit einer bestimmten Aufgabe. Und Sie sind auch losgeschickt worden auf diesen Weg mit dem Herrn. Der Herr hat auch Pläne für Ihr Leben gehabt. Werke, die zuvor bereitet waren, damit ihr in ihnen wandeln sollt. Die Werke waren fertig. Und trotzdem erkennen wir die nicht. Und ich frage mich manchmal, wie das für den Herrn Jesus war. Johannes 18, Vers 4, da ging Jesus, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Der Herr Jesus wusste alles, was über ihn kommen wird. Und so lesen wir jetzt mal Markus 1, ab Vers 9. Und es geschah an jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich habe mich gefragt, wenn man diese Worte dann wieder hört, wo kommt denn gleich nochmal zerrissen vor? Also ich lese Schlachter, da steht der Himmel zerrissen und dann dachte ich, der Vorhang zerreißt. Ganz am Ende, hier sind wir ganz am Anfang von seinem Dienst, am Ende seines Dienstes zerreißt der Vorhang, damit der Himmel geöffnet ist. Da zerreißt was, aber dazu muss es, um in dem Wort zu bleiben, den Herrn Jesus zerreißen. Hat er das da schon gewusst? Hat er gewusst, jetzt geht mein Dienst los und mit dieser Taufe wird es jetzt ernst? Hat er gewusst, dass zu der Zeit im Tempel schon große Unruhe war? Viele von Ihnen lesen vielleicht diese Briefe vom Bruder Völsch, vom Harald Völsch. Ich lese die auch ganz gerne, weil immer wieder spannende Dinge drin stehen. Und ich lese Ihnen aus einem der letzten Briefe vom Talmud Joma vor, was die jüdischen Gesetzeslehrer weitergegeben haben. Unsere Rabbiner lehrten, während der letzten 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels fiel das Los für den Ziegenbock, der am großen Versöhnungstag geopfert wurde, nicht mehr auf die richtige Seite. Auch das scharlachfarbene Band, das gewöhnlich zwischen den Hörnern des Sündenbocks befestigt war, wechselte die Farbe nicht mehr in Weiß, wie es nach der Tradition zu tun pflegte, um anzuzeigen, dass die Sünden des Volkes vergeben waren. Auch brannte die westliche Lampe im Tempel nicht mehr. Die Türen des Heiligtums öffneten sich von selbst, bis Rabbi Jochanan ben Zachai sie tadelte. Er sagte: O Heiligtum, Heiligtum, warum beunruhigst du dich selbst? Ich weiß, dass du zerstört werden wirst. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass der Tempel 70 zerstört wurde und 40 Jahre vorher das losging, dann war das 30. Das fällt also ungefähr an die Zeit, wo der Herr Jesus losgemacht hat. Da wussten die hohen Priester schon, dass im Tempel nichts mehr stimmt. Wusste das der Herr Jesus? Wussten das die Jünger? Die Jünger hatten keinen blassen Schimmer. Geht es uns gerade so, dass wir sagen mit den Flüchtlingen, was das wohl wird in Deutschland? Wir haben keinen blassen Schimmer. Wie das wird mit den Renten? Wir haben keinen blassen Schimmer. Wie das wird mit den Kindern und Enkeln, wie die sich entwickeln? Wir haben keinen blassen Schimmer, was es in ein paar Jahren ist. Lassen wir uns darauf ein, dass diese Pilgrimswanderschaft eine ist, bei der wir den Ausgang, den Endausgang zwar wissen, aber noch nicht wissen, auf welchen Wegen es weitergeht. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen, den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das wäre doch was gewesen, wenn das auf Golgatha passiert wäre. Dort aber heißt es: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Hat der Herr Jesus in dem Augenblick der Taufe schon gewusst, dass es so hart werden wird, dass alles auf ihm liegen wird und alles auf ihm lasten wird? Luther, Reformationsjubiläum, nähert sich. Viele reden von Luther. Ich hoffe, Sie lesen ihn auch alle. Ich habe Ihnen was mitgebracht aus diesem Kreuzigungswort. Eine Auslegung, Weimarer Ausgabe seiner Werke, 5. Band. Es ist eine Erklärung zu Psalm 22. Und da sagt Martin Luther, und ich will das einfach mal so runterlesen, das tut jetzt ein bisschen weh, sage ich gleich, das tut uns weh, aber es hat auch schon zu seiner Zeit wehgetan. Was es sei, von Gott verlassen sein, das verstehen wir nicht besser, außer wir wissen zuvor, was Gott sei. Gott aber ist Leben, Licht, Weisheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Güte, Macht, Freude, Ehre, Friede, Seligkeit und alles Gute. Somit ist von Gott verlassen sein Tod, Finsternis, Torheit, Lüge, Sünde, Bosheit, Schwachheit, Traurigkeit, Schande, Unruhe, Verzweiflung, Verdammnis und in allen Übeln sein. Es wird von allen zugegeben, in Christus sei zugleich gewesen höchste Freude und höchste Traurigkeit. Desgleichen höchste Schwachheit und höchste Kraft, also auch höchste Ehre und zugleich höchste Schande, also auch höchster Friede und höchste Unruhe, also auch höchstes Leben und höchster Tod. Das zeigt uns dieser Vers genügend an. Wo er wie sich selbst widersprechend schreit, er sei von Gott verlassen und nennt doch Gott mein Gott und bekennt damit, dass er nicht verlassen sei. Denn keiner sagt zu Gott, mein Gott, der ganz und gar verlassen ist. Wenn denn, dass ich so sage, etliche Stücke von Gott Christus verlassen haben, warum soll man dann nicht sagen, dass alle Stücke und der ganze Gott ihn verlassen haben? Denn hier steht nichts im Wege,
als der Brauch und die Meinung des großen Haufens. Darauf will Luther raus. Er sagt, in der Situation sagen alle Frommen, der Herr Jesus kann doch nicht ganz von Gott verlassen sein. Es kann doch nicht sein. Sonst, was ist es auch den Heiden widersinniger gewesen, als es denn allgemeine Meinung war zu sagen, der gleiche Mensch lebe zugleich das höchste Leben und sterbe zugleich den höchsten Tod. Was sollen wir also sagen? Dass Christus zugleich der höchste Gerechte und der höchste Sünder, zugleich der aufs Höchste lügt und aufs Höchste wahr ist, zugleich der sich aufs Höchste rühmt und der aufs Höchste verzweifelt ist, zugleich der aufs Höchste selig ist und der aufs Höchste verdammt ist. Denn wo wir das nicht sagen, so sehe ich nicht, wie er sei von Gott verlassen gewesen. Viele Heilige, Hiob, David, Hiskia, Jakob, waren alle verlassen. Wie viel mehr denn Christus, das Haupt der Heiligen, er, der alle unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Das wollte ich Ihnen heute von Martin Luther mitgeben. Dass er, der diese Taufe erlebt, am Kreuz völlig alleine ist. Und damit alles, was wir an Alleinsein erleben könnten, auf sich genommen hat. Und ich frage Sie nochmal, was haben Sie auf Ihrem Weg erlebt, seitdem Sie mit dem Herrn Jesus ganze Sache gemacht haben? Gab es schon Tage, wo Sie gedacht haben, Sie sind total alleine? Wo Gott scheinbar nicht geantwortet hat? Wo Sie scheinbar der Heilige Geist alleine gelassen hat? Und dann denken wir, Gott kennt das nicht. Aber der Herr Jesus kennt das. Und deshalb tun wir gut dran, solche Lieder zu singen, wie wir vor uns gesungen haben. Mit dir ist alles tun und alles lassen, in dir leben und in dir erblassen, das sei bis zur letzten Stund unser Wandel, unser Bund. Unterwegs sein in diesem Wandel in Jesus Christus und das dann alles miterleben. Und dann erleben, dass er, der so gesegnet war, sofort von dieser Taufe hinausgeführt wird in die Anfechtung. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie sowas lesen. Man hätte es sich doch schöner gewünscht für den Herrn Jesus. Und ganz bestimmt hätte man es sich doch auch schöner gewünscht für uns, oder? Und trotzdem gehen wir in diese Anfechtungen und Versuchungen hinein. Nächster Vers 14, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war. Wir lesen gerade noch von der Taufe. Das nächste, was wir hören, Gefangennahme von diesem großen Mann. Keiner, der höher ist als Johannes. So sagt der Herr Jesus mal, festgenommen. Dann liest man E-Mails von Freunden in Bangladesch, die zusammengeschlagen wurden. Letzte Woche habe ich in Rehe einen Bruder aus Nepal getroffen. Der sagt, die machen Buskontrollen, dann ziehen sie mich raus und dann schlagen mich die indischen Polizisten zusammen. Evangelist, toller, junger, begnadeter, begabter Mann. War früher Maoist gewesen, hat mit Terroranschläge geplant. Er wüsste, wie er sich wehren könnte. Aber er wehrt sich nicht mehr, weil er jetzt Jesus-Nachfolger ist. Und du denkst, warum muss jemand, der 9 Gemeinden mitgegründet hat, warum muss jemand, der sich darum kümmert, dass Nepalis in Indien irgendwie ein vernünftiges Leben leben können, als Teepflücker, die den Tee in Assam und in Darjeeling und überall sammeln, damit wir hier im Herbst schönen heißen Tee trinken können? Warum muss so ein Mann, der sich um die kümmert, die von Pflanzenschutzmittel die Hände aufgerissen haben, der sich wirklich um die Erbärmlichen kümmert, warum muss der verdroschen werden von Polizisten? Was ist denn das für ein Weg? Der Herr Jesus kennt diese Wege. Nachdem aber Johannes gefangen genommen war, verkündigte er das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Und er wird schon gewusst haben, auf was er sich einlässt. Die Zeit ist erfüllt. Die ersten 4 öffentlichen Worte von ihm. Die Zeit ist erfüllt. Jetzt geht's los. Die Zeit ist erfüllt. Und dann spricht er, sieht er Simon und dessen Bruder, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon, dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz aus dem See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Hat der Herr Jesus in diesem Augenblick schon im Blick gehabt, dass dieser Petrus ein Wackeljünger sein wird? Hat er das bei mir im Blick gehabt? In meiner Stunde eins, als ich sagte, Herr Jesus, ich will dir jetzt ganz nachfolgen, hat der Herr Jesus da nicht mich gesehen und hat gesagt, Ulrich, da werden noch Tage kommen, da willst du gar nicht mehr. Wie war das für Sie, als Sie hier als Schwester angefangen haben? Was und wen hat der Herr Jesus da gesehen? Wie war das für Sie, als Sie sich entschieden haben, mit Gott ganze Sache zu machen? Hat er da nicht gesehen, dass Sie immer einen Gott brauchen werden, der gnädig und barmherzig ist, geduldig und von großer Güte? Psalm 103, Vers 8. Dass Sie immer so eine Barmherzigkeit brauchen werden, wie das der Petrus gebraucht hat. Wir lesen dann im Johannesevangelium, du wirst am Ende dorthin gehen, wo du nicht hingehen willst, mein Nachfolger. Du wirst wohin gehen, wo du gar nicht hin willst. Und der Herr Jesus deutet das ja an, um Petrus zu zeigen, wie er enden wird. War das nicht der Petrus, der vorneweg groß gesagt hatte, wenn alle weggehen, ich, und wenn ich mit dir sterben muss, ich gehe mit. Und der Herr Jesus sagt zu ihm, du wirst am Ende sterben, aber du wirst das nicht wollen. Das ist für mich so spannend. Hat der Herr Jesus das denn selber gewollt, diesen Leidensweg zu gehen? Er treibt einen unreinen Geist aus in der Synagoge und es gibt deshalb noch Ärger. Der Sabbat spielt eine große Rolle. Am Ende seines Lebens wird der Sabbat eine große Rolle spielen. Wenn man ihn noch runterholen will vom Kreuz, dann muss man das gut vor dem Sabbat machen, sonst kommt alles durcheinander. Die Regeln werden bis zum Ende vom Herrn Jesus, werden die Regeln eine riesige Rolle spielen. Die Konventionen. Ist das nicht in unserer Nachfolge heute auch so, dass die Konventionen so eine große Rolle spielen? Meine Eltern überlegen seit ein paar Tagen, ob wir bei uns im Vogtland in Sachsen vielleicht in unserem Haus Flüchtlinge aufnehmen. Ein Dorf mit 900 Menschen. Ich kann Ihnen sagen, Konventionen spielen eine Rolle in Deutschland. Wir können uns davon nicht befreien. Wir wünschen uns, wir würden uns davon befreien können, aber wir kommen gar nicht raus aus diesem Kulturdruck, den wir haben. Der Herr Jesus irgendwie, der ganze Weg war geprägt von Kulturfragen. Man hört das im Markus-Evangelium, deine Jünger, die essen aber mit schmutzigen Händen. Da muss man sich doch vorher erst waschen. Und das Geschirr machen wir übrigens auch bei uns ordentlich sauber. Bei uns ist doch Ordnung. Wir können uns davon kaum befreien. Ich freue mich immer, dass die Eidlinger Schwestern das mit den Essen und dem ganzen Brandschutz und den Toiletten noch so machen können. Aber wir sind beseelt in Deutschland von Hygiene- und Brandschutzvorschriften. Und dann machen wir lieber ein großes Jugendtreffen kaputt oder kleiner, als zu sagen, es muss auch mal was jenseits der Regeln geben. Irgendwie merkwürdig, dass unsere Gesellschaft so tickt. Und ich freue mich, dass der Martin als Architekt und viele andere im Hintergrund dafür arbeiten und beten, dass es dieses Jugendtreffen so lange wie möglich, so groß wie möglich gibt. Aber das ist unser Ding. Das irdische Leben, da müssen wir noch 20.000 neue Regeln dafür empfinden. Was mit dem ewigen Leben ist, das spielt nicht so eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Da soll jeder machen, was er will. Genau da drin war der Herr Jesus. Genau da drin war der Herr Jesus. Und mittendrin, und zugleich verließen sie die Synagoge, gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und des Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber da nieder und zugleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Ja, jetzt hat der Herr Jesus ja doch am Sabbat geheilt. Wenn wir einen Jesus-Film drehen würden, würden wir das mit aufnehmen? Stört das nicht? Also der Herr Jesus hat ja gerade das Große und Ganze gemacht. Ne? Also so ein richtiges Große. Jetzt kommen die mit ihrer Familiengeschichte, die Schwiegermutter. Ausgerechnet die Schwiegermutter. Ist ja sowieso mal die Frage, warum die eigentlich beim Petrus im Haus ist. War sie vielleicht verwitwet? Haben sich ihre anderen Söhne nicht um sie gekümmert, sodass sie lieber bei der Tochter und beim Schwiegersohn eingezogen ist? Hat sie vielleicht keine Söhne, keine Kinder gehabt und Der Schwager, obwohl der nach 5. Mose da irgendwie Verantwortung gehabt hätte, sagt, nee, das geht mich nichts an, hat ja eine Tochter, das reicht. Es ist egal, wer zuständig war. Der Herr Jesus macht sich zuständig in diesem Augenblick und kümmert sich um diese einzelne Frau. Und das ist auch was, was wir auf unserem Lebensweg erleben und ja sagen und bejahen dürfen. Er kümmert sich dann doch wieder um uns. Wir sind nicht alleine. Und auch wenn das jetzt eigentlich fast ein bisschen stört, ist doch eine Lappalie, oder? Die kranke Schwiegermutter. Der Herr Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten. Kümmert sich der Herr Jesus um die Schwiegermutter? Hat der Herr Jesus dran gedacht, dass es nochmal eine Situation geben wird, wo das ähnlich sein wird? Dass der Herr Jesus am Kreuz, gekommen, um die ganze Welt zu retten, die Sünde der Welt auf den Schultern angenagelt, sich darum kümmert, seine Mutter zu versorgen und bringt sie mit Johannes zusammen? Beim Herrn Jesus wissen wir sogar, der hatte Brüder. Die waren also definitiv dafür verantwortlich. Der Johannes war gar nicht zuständig. Aber der Jesus macht ihn zuständig und macht sich zuständig, das noch zu klären. Soll niemand denken, dass der Jesus einen vergisst. Soll niemand denken, dass der Jesus einen vergisst. Alle werden geheilt, viele werden gesund, alle kommen zum Herrn Jesus, der Herr Jesus zieht sich zurück. Wir können im Markus-Evangelium weitergehen. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, Vers 35, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns auch in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Von Rolf Schäffbuch habe ich vor 10 Jahren diesen Ausdruck gelernt, das Primat der Verkündigung. Dazu bin ich gekommen. Das Primat der Verkündigung. Das Wichtigste ist, dass verkündigt wird. Wird immer ein Ringen sein für alle Missionsarbeit, für alle soziale Arbeit, für alles, was wir jetzt an und mit den Flüchtlingen tun. Für die jungen Leute aus Eritrea, mit denen meine Eltern zu tun haben, geht es zurzeit wirklich erstmal darum, ein paar Klamotten zu finden und irgendwie jemand, der ihnen Deutsch beibringt. Man kann jetzt noch nicht gleich zack, zack, zack die Bibeln aufschlagen und das Johannes-Evangelium zusammen beackern. Es geht erstmal darum, Vertrauen zu bauen. Aber man kann über ein Vertrauen bauen und zum Geburtstag einladen, vergessen, über den Herrn Jesus zu reden. Dazu bin ich gekommen. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin nicht dazu da, um in Kapernaum eine Heilpraktikerpraxis aufzumachen. Ich bin für was anderes da. Hoffentlich dürfen wir das weitertragen auf unserem Weg, auf unserer Pilgrimschaft. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa, er trieb die Dämonen aus. Wir sehen dann diese Konfrontation mit dem Reich der Dunkelheit, die Heilung eines Gelähmten. Es geht immer, immer so weiter. Es ist ein Weg, den der Herr Jesus geht und auf diesem Weg kommen manchmal die Jünger kaum hinterher. Einer dieser Dämonen sagt, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Psalm 16 kommt es, sie werden ihn erkennen, die Geister der Dunkelheit, die wissen, wer der Jesus ist. Da hatten die Jünger noch zu kämpfen, wer er ist. Ne? Der ach so zweifelnde Thomas war immerhin der, der trotz aller seiner Zweifel dann sagte, mein Herr und mein Gott. Soweit sind andere nie gekommen von den Jüngern. Und auf diesen Weg, den der Herr Jesus geht, erste Leidensankündigung und er fing an, sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Markus 8. Und was ist die Reaktion der Jünger? Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Das hält der Petrus nicht aus. Zweite Leidensankündigung, Markus 9, und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er am 3. Tag auferstehen. Sie aber, Reaktion, verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Sonst haben sie alles gefragt, das haben sie nicht gefragt. Was für ein Weg. Du gehst von weg und die reden nicht mit dir. Jürgen Klopp in Liverpool. Er hat jetzt sein erstes Interview gegeben am Freitag. Das war ein recht einfaches Englisch, was er da an den Mann gebracht hat. Die werden ein Kommunikationsproblem haben dort beim Fußballtraining. Der Herr Jesus hat in ihrer Muttersprache gesprochen. Sie hätten ihn alleine, der Petrus hätte ja sagen können, ich nehme dich nochmal alleine zur Seite, ich habe es nicht verstanden. Nee, sie haben sich gefürchtet, ihn zu fragen. Das waren die Nachfolger. Geht es uns auch manchmal so, dass wir vielleicht die sind, die sich gar nicht zu trauen, Gott zu fragen? Er ist gnädig und barmherzig, er geht trotzdem mit uns weiter. Er sagt auch nach dieser zweiten Leidensankündigung nicht, Leute, wenn ihr nicht mit mir wollt und wenn ihr es nicht begreift, dann muss ich nochmal 12 neue raussuchen. Im Fußball passiert sowas manchmal, dass manche ausgetauscht werden. Die bleiben hier alle dabei. Wenn man das in der Fläche so durchliest und sich überlegt und liest dann weiter und hört weiter, über was haben sich die Jünger stattdessen Gedanken gemacht? Wer der Größte im Reich Gottes ist. Das war wichtiger, als mit dem Herrn Jesus zu reden. Das war wichtiger. Das gibt es manchmal auch auf dem Fußballfeld. Meistens greift dann der Trainer ein. Dritte Leidensankündigung. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Wird die Angst groß. Da nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihm den Heiden ausliefern und sie werden ihn verspotten und geißeln und ausspucken und ihn töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Es wird immer detaillierter. Es wird immer schandbarer und beschämender. Reaktion der Jünger. Da begaben sich Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihnen und fragten ihn, wer am Himmel neben ihm sitzen darf. Der Fußballtrainer gibt eine Strategie für 90 Minuten und zwei Spieler schleichen sich zu ihm und sagen, für den Fall, dass ein Elfmeter geschossen werden muss, darf ich? Es ist viel tragischer eigentlich. Ne? Es ist eigentlich viel tragischer. Und ich erlebe einen Herrn, der diesen Weg völlig konsequent bis zum Schluss geht. Ewig soll er mir vor Augen stehen. Deshalb brauchen wir so einen Vorläufer, so einen, auf den wir hingucken, in unseren eigenen Wegen, in unseren eigenen vorwärts stolpern manchmal, in unserem eigenen, wir wissen nicht, was morgen ist, wir wissen es doch wirklich nicht. Aber wir wissen, er ist einen Weg gegangen, er lebt in uns und er will, dass wir unseren Weg auch zu Ende gehen. Und ich lade Sie ein, Markus Evangelium im Ganzen zu hören oder zu lesen, am Stück sich mal hinzusetzen, das ist relativ schnell gemacht. Und das nochmal alles auf sich wirken lassen, all die Anfechtungen, die auf den Herrn Jesus eingeprügelt haben. Und man kann sich damit stärken für Anfechtungen, die einem selber begegnen. Ich hatte es heute Mittag noch so weggezogen. Ich wollte eigentlich wegen des Abfluges noch ein E-Mail nachschauen. Habe dummerweise ein anderes E-Mail gelesen mit einem ganz großen, unfairen Angriff gegen einen unserer Mitarbeiter. Ganz unschön. Und ich habe so gedacht, diese Bibel, dieses Markus-Evangelium ist der Stoff, um sowas unter die Füße zu kriegen und sich jetzt hierher zu stellen. Weil eigentlich gab es vor so 3 Stunden gab es so einen Punkt, wo ich gedacht habe, wenn die jetzt anrufen würden und würden sagen, es fällt heute aus, hätte ich gerade auch nichts dagegen. Der Herr Jesus kennt das, dass sich am Ende seine engsten Mitarbeiter eher noch Gedanken über ihre Karriere machen, als darüber ihm nachzufolgen. Und nimmt sie trotzdem weiter mit, bis in Garten Gethsemane, wo sie noch einschlafen vor Trauer. Und vor nichts wissen, was wir sagen sollen. Und deshalb brauchen wir vielleicht auch keine Angst zu haben, wenn wir manchmal einfach gar nicht wissen, was wir sagen sollen. Ich habe die E-Mail nicht beantwortet, ich habe vor uns einen Computer zugemacht. Wir wissen es manchmal nicht. Ich kann es auch Gott jetzt nur hinlegen und sagen, ich weiß es nicht. Mach du. Aber ich darf mich darauf verlassen, dass er macht. Weil er die Macht hat. Und das sagt er. Er sagt, ich habe die Macht, loszulassen und wiederzugeben. Zu dem Mann, der ihm gegenüber auftrat als der Machthaber von Roms Gnaden, sagt er, du hast gar keine Macht, ich habe die Macht loszulassen und wiederzunehmen. Und das dürfen wir mit diesem Christus in uns auch sagen. Lebensumstände, Konventionen, Anfechtungen, Rückschläge, ihr habt gar keine Macht, weil der Herr Jesus zugelassen hat, dass ihr gemacht werdet, weil ich dadurch in Werke kommen soll, die zuvor bereitet wurden, dass ich in ihnen wandeln soll. Übrigens wandeln, für den schwäbischen Pietisten jetzt wegen schwierig, wir würden eigentlich sagen, Werke, die zu schaffen sind, im Sinne von arbeiten. Spannenderweise sagt der Paulus, der mit einer Gemeinde unterwegs war, von der die ganze Apostelgeschichte durchgesagt hat, Menschen, die des Weges waren, es waren Wanderer, waren keine Arbeiter. Wir reden heute vom Werk und vom Reich Gottes Werk. Damals sagte man der Weg in der Apostelgeschichte, sie waren unterwegs. In all diesem Unterwegssein wandeln wir in Dingen, die zuvor schon bestimmt worden sind, in dem Wissen, dass der die absolute Macht hat, sie vielleicht zugelassen, vielleicht sogar gemacht hat, um darin uns seine Macht zu zeigen. Ewig soll er mir vor Augen stehen, wie er als ein stilles Lamm, dort so blutig und so bleich zu sehen, hängend an des Kreuzes Stamm, wie er dürstend rang um meine Seele, dass so ihm zu seinem Lohn nicht fehle und dann auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Er hat an uns gedacht, in all unserer Schwachheit, all unseren Anfechtungen, all unseren Konventionen hat sie auf seine Schultern genommen und an diesem Kreuz festgemacht. In Amerika haben wir einen coolen Spruch gelesen. Wenn Menschen etwas festmachen wollen, nehmen sie Klebeband. Gott nahm Nägel. Lassen Sie uns anbeten. Lieber Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass du es festgemacht hast. Und Herr Jesus, wir wollen dir danken für den Weg, den du gegangen bist. Wir wollen dir danken, auch wenn es uns schwer fällt und wir uns dagegen fast wehren, dass du den Dreck unserer Sünde, dass du diese beschämende Schwachheit, die wir manchmal haben, diese Neigung, dich zu verraten und dich zu verleugnen, dieses Anhängen am Streit und am Kämpfen um unsere Rechte, dass du das auf deine Schultern genommen hast. Und das war nichts Überraschendes, wo du irgendwie plötzlich durch Zufälligkeiten hinaus nach Golgatha ans Kreuz gespült worden bist, sondern du bist diesen Weg ganz bewusst von Anfang an gegangen. Und darüber wollen wir dir die Ehre geben, dass du diese Taufe auf dich genommen hast und wusstest, das ist eine Taufe, eine schwere Taufe, wie du es mal deinen Jüngern gesagt hast. Dass du wusstest, als du diesen Mann, der in Kapernaum zum Dach reingelassen wurde, dass du ihn nicht nur laufen machst, sondern dass du ihm die Sünden vergibst. Du wusstest in dem Augenblick, du wirst seine Sünde tragen müssen. Und Herr, wir können das jetzt vielleicht viel besser verstehen. Zum Beginn deines irdischen Wirkens wurde dieses Band zwischen den Hörnern des Sündenbockes nicht mehr weiß, weil der richtige Sündenbock schon auf der Erde unterwegs war und die Sünden der Welt gesammelt wurden auf deinen Schultern. Dieser Sündenbock war nicht mehr gut genug, um es irgendwohin wegzutragen, damit es dann irgendwann nochmal abgerechnet wird, sondern es stand fest. Du, Herr Jesus, du wirst diese Abrechnung vollziehen. Du wirst den Schlussabrechnungsstrich drunter ziehen und du wirst sagen können, es ist vollbracht, aber du wirst dafür den höchsten Preis der Gottverlassenheit bezahlen müssen. Und darüber beten wir dich an, Herr. Wir loben und wir preisen dich dafür, dass du dieser wunderbare Erlöser für uns geworden bist, für uns alle hier in diesem Raum, für die Geschwister, die sich gerade in Argentinien sammeln. Herr, wir beten dich darüber an, du bist für mich geworden, du hast an mich gedacht. Wir wollen dir dafür Danke sagen. Und wir wollen uns in diesem Wissen bergen, bei all dem, was heute noch passiert, bei all dem, was in der kommenden Woche auf uns zukommt, wir wissen es nicht. Genauso wenig, wie wir es wussten an dem Tag, als wir uns für dich entschieden haben, als wir gesagt haben, wir machen ganze Sache mit dir, Genau genommen, Herr, hast du in dem Augenblick gesagt, ich mache ab jetzt ganze Sache mit dir. Und dafür wollen wir dich loben und preisen, dass du mit uns ganze Sache machst, unsere ganze Sündhaftigkeit weggetragen hast, unseren ganzen Lebensweg kennst, uns für jeden einzelnen Schritt dieses Lebensweges deine Kraft gibst. Amen.